BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Echte Liebe. Mizi ist ein reizendes Geschöpf. Brünett, schlank, mit zarten, runden Formen und ein paar Feueraugen im Kopfe. Körperliche Vorzüge, die das herzige Mädel gerade zum Dreinbeißen erscheinen ließen. Köstlich ist aber auch der Humor, das Temperament des reizenden Geschöpfes. Echte Herzensgüte ist gepaart mit lustiger, mädchenhafter Schalkhaftigkeit. Mizi kann nicht lange traurig sein. Das Prachtmädel empfindet mit, unterstützt in aller Stille die Armen, ist fromm und gottesfürchtig, dann aber huscht das feine Lächeln über die Korallenlippen und silberhell klingt das herzliche Lachen. Dabei hat Mizi auch noch viel gelernt. Sie versteht es, die so schmucken Kleider selbst zu machen, stickt, häkelt, unverdrossen und kann kochen. Ah, wie gut! Bei Mizi ist jeder Küchenzettel deutsch. Das herzige Mädel kann gar kein Französisch, stellt aber mit seiner Kochkunst jeden Chef de Cuisine in den Schatten. Soll ich noch einen Vorzug dieses herrlichen Geschöpfes anführen? Ja, gewiss, denn Mizi spielt nicht Klavier. Herrgott, das wird eine Hausfrau, riefen die sommerfrischelnden Herren vom Berchtesgaden aus, wenn sie abends in der Konditorei Forstner oder auf der Postveranda saßen und Mizi mit Mama noch eine kleine Abendpromenade machte. Das durch und durch praktische Mädel hatte eben doch noch etwas Romantik im Kopfe. Es ging für sein Leben gern im Mondenschein spazieren. Freilich brummte der dicke, prosaische Papa über des Mädels Dummheiten, bei nachtschlafender Zeit noch spazieren laufen zu wollen, aber er ging, wenn Mama nicht abkommen konnte, doch mit. Recht lange dauerte so eine Mondscheinpromenade in seiner Begleitung freilich nicht. Denn der alte Herr fand immer bald heraus, dass auch der Mondschein wie die Sonnenwärme eine austrocknende, dursterzeugende Eigenschaft habe. So fiel er in seinem heimischen Städtchen denn gar bald in die Stammkneipe. Und um den doppelten Heimweg nur einmal machen zu müssen, nahm er eben das Mädel mit. Kam Mizi ins Extrastübchen, dann waren die alten Gäste durchaus nicht bös und die jüngere Herrenwelt erst recht nicht. Das Kernmädel, umschwirrt und umschmeichelt von allen, die je mit ihm in Berührung gekommen, dekretierte Papachen ein allerliebstes Prose zunippend, das Initium Fidelitatis, und den alten Herren schwammen die Augen vor Lustigkeit und Freude an diesem an Herz und Seele durch und durch gesunden, prächtigen Mädchen. Doch eine Schrulle beherbergte das zierliche Köpfchen dennoch. So oft auch ein Freier anpochte und das herrliche Mädchen zum Ehegespons begehrte, Mitzi, die Vollblutösterreicherin, schüttelte immer das Köpfchen und sagte konsequent Nein. Man darf es ihrem alten Herrn Papa schließlich nicht verübeln, dass ihm die askalonischen Expeditionen hochachtbarer junger Herren auf die Dauer höchst unbequem wurden. Waren doch alle jungen Herren seiner Tafelrunde bereits abgeblitzt und daher vom Stammtisch gänzlich weggeblieben. Die Abendkneipe galt aber dem Herrn Sekretär alles. Er hielt es damit ganz mit Alfieri. Mein Leben zählt nur von dem Tage an, wo es sich mit dem Deinen verschlang. Seit er dies irgendwo in Alfieris Schriften gelesen, ging er alle Abende aus und befand sich ungeheuer wohl dabei. Wiewohl der Herr Sekretär selbst ein ziemlich bejahrter Philister war, sah er doch noch gern jüngere Leute am Stammtisch, wenn diese den Respekt vor den Alten nicht aus den Augen verloren. Nun aber fehlte das jugendliche Element der Herren zwischen 26 und 36 Jahren vollends. Und Mitzis Papa bekam von den übrigen alten Herren bereits recht anzügliche Bemerkungen zu hören über Leute vertreiben, beim Leist bleiben, nicht in den Himmel wachsen vor Hochnäsigkeit und so weiter. Natürlich wusste der Herr Sekretär ganz genau, wohinaus seine Amtsbrüder und Konkneiphanten zielten. Allein, es haben auch ergraute Beamte ein dickes Fell. Andernteils aber kannten diese wieder Mitzis klassische Schrulle, dass der Bräutigam wie ihr Lieblingswein vom Rhein sein müsse. Dieser Mädcheneigensinn tangierte im Lauf der Zeit denn doch den Lokal- und Provinzpatriotismus der Leute und weniger die Herren als vielmehr die Frauen und sitzengebliebenen Mädchen des Städtchens medisierten haarscharf über diese Laune. Es schien ihnen ganz unbegreiflich, dass ein so hübsches, das musste ihr der Neid lassen, steirisches Mädel an einem Steirer, die auch nicht übel sind, keinen Gefallen finde, wo es doch im Schnaderhüpfel heißt, da Adam hat Lieb aufbracht, da Noah an Wein, da Davidls Zittern schlung, müssen Steirer gewesen sein. Aber je mehr die Weiberwelt darüber klatschte, desto eigensinniger wurde Mitzi. Vom Rhein muss er sein. Davon ließ Mitzel nicht ab, lieber blieb sie ledig. Justament keinen andern. An Nadelstichen fehlte es da natürlich nicht, und mehr oder minder verblümt wusste eine oder die andere Freundin den Rat anzubringen, Mitzi solle doch in der Kölnischen Zeitung inserieren, dass ein Mann gesucht werde, hübsch, jung, reich, gescheit, in schöner Stellung, gut, gesund und vom Rhein muss er sein. Mitzi lachte frohgemut den Leuten ins Gesicht und erklärte, noch so jung zu sein, dass sie es abwarten könne. Seit einigen Tagen sitzt am Stammtisch ein blonder, stämmiger Herr, von dem die Bewohnerschaft fürs Leben gern gewusst hätte, woher er kam der Fahrt, wes Standes und was der Zweck des Hierseins. Aus dem Fremdenbuch konnte niemand klug werden, denn der Fremde hatte es unterlassen, diesbezügliche Eintragungen zu machen und hatte als letzte Reisestation die nahe Hauptstadt angeführt. Alle Sondierungen, die nicht immer diplomatisch fein ausfielen, hatten kein Ergebnis. Der Fremde wich allen Fragen allglatt aus. Die Stammtischgesellschaft bekam nach einigen Tagen nur eines glücklich heraus. Der Mann entwickelte zur Freude des Gastgebers einen in Steiermark ungewöhnlichen Durst und trank nach alter deutscher Sitte Bier und Wein und war alleweg lustig. Ein fideler, gern gesehener Kneipgenosse. Mitzis alter Herr Papa insbesondere liebte nach mehrtägiger Bekanntschaft den Fremden schier unmenschlich. Denn so verstand keiner die Abende der ländlichen Abgeschiedenheit zu beleben. Und keiner hatte es bislang fertiggebracht, den alten Herrn zum Auftauen zu bewegen, dass die Last der Jahre abgeschüttelt und die Alten wieder jung wurden mit den Jungen. Und immer größer ward die Tafelrunde. Die verscheuchten Abgeblitzten fanden sich wieder ein. Die Furcht vor Gardinenpredigten der glücklich Verheirateten schwand. Die Leutchen vergaßen das Nachtessen am Familientische und zogen gleich nach Kanzleischluss in den Goldenen Löwen, um ja nichts zu versäumen. Dies musste zu häuslichen Kriegserklärungen, zur offenen Damenrebellion führen. Und da die Gatten und Brüder hartherzig und schwerhörig gegen alle Ermahnungen sich zeigten und alle Tage später heimkehrten zu den Penaten, da kam denn der Aufruhr, der Damenkrieg im Frieden völlig zum Ausbruch. Kurz entschlossen zogen die gekränkten, schmählich verlassenen Frauen und Töchter aus. Der Goldene Löwe ward im Sturm genommen. die verblüffte Gesellschaft völlig überrumpelt und zur Strafe wurde en famille weitergezecht, dass es eine Art hatte. Haarscharf sahen die Mütter auf die Finger des Fremden, wie er am Klavier saß oder der altersschwachen Gitarre ächzende Töne entlockte. Kein Reif schmückte den Ringfinger. Sonniges Lächeln der Hoffnung umspielte die Mutterlippen und eifrig wisperten die Küchlein, er ist noch ledig. Und nett war dieser Mensch, von dem keiner wusste, wer er war und woher er kam. Ganz unmenschlich nett den Frauen, zu nett den Fräuleins gegenüber. Von einem patenten Kerl sprachen die Jungen und ein famoses Haus nannten ihn die Alten. Der Herbergsvater aber schmunzelte und versicherte seiner dicken Wirtin, der Bursch ist Gold wert. Sonderbarerweise nahm der dicke Sekretär seine Tochter nicht mit. Alle Aufforderungen, doch auch seine Familie an den fidelen Abenden teilnehmen zu lassen, überhörte der alte Herr. Und gar bockbeinig ward er, als der Fremde, den man seines Durstes wegen für einen Bayern hielt, eines Abends am Klavier saß und sang, »Das aus dem Staub der Mensch gemacht, ist in der Schrift zu lesen. Drum kostete einst recht viel Müh ein kleines Menschenwesen. Denn als dies Mädel einstens Gott ins Leben wollte schicken, da war in der Frau Mutter Haus kein Körnchen Staub zu blicken. Ein Gott nur in Verlegenheit verliert nicht gleich den Schädel. Er nahm für Staub gediegen Gold. Sie ward ein golden Mädel. Hei! Wie wisperten sie da durcheinander, die Mamas sowohl wie die heiratsfähigen Töchter, während die Herrenwelt jubelnd applaudierte und dem kühnen Sänger zutrank. Hat der fremde Herr Elisen, Helenen, Theodoren, hat er Mariechen gemeint? Mein Gott, wenn man das nur herausbringen könnte. Den Mann muss man zu Tische laden. Ach, das ist doch zu nett. Gewiss hat er unsere Tochter im Auge. Es kann ja keine andere sein. Bei uns findet er ja kein Körnchen Staub im Haus. Ja, Helenen gilt das Lied. »Nein, Mariechen«, meinte er, krähte eine andere hastig. Heftig ward durcheinander geschnattert. Jede Mama reklamierte das Liedchen für ihre Tochter. Jede rüstete sich, den losen Vogel zu fangen. Wo war der Vogel aber plötzlich hingekommen? Sein Platz am Tische war leer, verschwunden der Fremde. Draußen, unter den duftenden Linden, den Bach entlang, wandelt im Mondenschein ein Pärchen. Süß umschlungen, Küsse tauschend, den Schwur der Treue schwörend. Der Bund für dieses Leben ist geschlossen. Es haben sich die Herzen gefunden, der Rechte ist gekommen. Mit sie hat ihren Bräutigam. Ach, welche Seligkeit! Noch ein langer, langer, süßer Kuss. Und davon huschen die beiden. Im Löwen ist inzwischen die Bowle fertig geworden. Der Waldmeister duftet so einladend, herzerquickend. Die Mädels rüsten zum Tanz, Champagnerpfropfen knallen. Die Festrede, hieß es von allen Seiten. Ja, wer soll sie halten? Die ehrsamen Philister überließen das Wort von jeher gern der besseren Hälfte. Die Jungen, die waren schon auf und davon in den nahen Tanzsaal. Bleibt nur noch der Fremde. Von Haus zu Haus, treppauf, treppab laufen die Weiber. Besuche werden gemacht, Dienstmädchen rennen mit Briefen herum. Die Leute stehen auf der Straße und stecken die Köpfe zusammen. Die Neuigkeit ist zu groß. Sekretärs-Mitzi hat sich mit dem fremden, lustigen Herrn verlobt. Nein, sowas. Diese Heimlichtuerei. Oh, solche Falschheit. Also hat sie doch einen gefunden, der ihr gut genug ist? Und dazwischen schnattert es. Unmöglich. Sekretärs-Mitzi sagte doch immer, vom Rhein muss er sein. Ja, denken Sie nur, Frau Nachbarin, der Mensch ist ja aber rein ansässig. »So, so! Ja, erst niederträchtig und so hinters Licht zu führen. Gott sei Dank, dass wir den falschen Menschen nicht zum Mittagessen eingeladen haben. Nein, sowas! Da trau eines noch diesen Männern. Niederträchtig! Fährt der Mensch von so weit her, um dieses Gänschen wegzuschnappen? Als wenn nichts Hübscheres hier wäre. Just die Sekretärische muss es sein. Es ist zum Kranklachen. Was ist er denn eigentlich? Ach du meine Güte, ein Schriftsteller. Na, dann wird's Elend bald anfangen. Was? Ein Schriftsetzer? Ja, dann ist er auch ein Sozialdemokrat. Ja, ich weiß es vom Herrn Actuar, der sagt es, in Deutschland draußen ist ein jeder Schriftsetzer ein Sozialdemokrat und schwört auf den Bismarck. Na, das kann ja gut werden. Komm, Frieda, sei froh, dass du keinen solchen gefährlichen Menschen erwischt hast. Nein, sowas. Ein reines Glück, dass dieser Schriftsetzer nicht unsere Tochter genommen hat. Am Ende hätten wir gar noch preußisch werden müssen. Brrr. Die Berchtesgadener Sommerfrischler sind entzückt von dem Liebreiz, den Mizia auf alle ausübt. Das Brautglück leuchtet aus ihren schönen, munteren Augen, seit auch noch der Bräutigam zur heißen Zeit sich losgerissen und im alpenfrischen Tale niedergelassen hat. Alle Welt nimmt an dem Glück dieses schönen Brautpaares teil. Fast will Neid sich in die Junggesellenherzen schleichen, dass so ein Prachtmädel nicht mehr zu gewinnen ist. Das herzige Kind bezwingt auch die mürrischen Einsiedler auf den einsamen Höhen. Burm und Madeln bringen Almenrausch und Edelweiß als Huldigungsgaben. Mizis Zimmerchen gleicht einem Blumenhain. Die Kleine schwimmt im Glück. Und dabei werden die Tage immer weniger, bis Hochzeit gemacht wird. Das Brautkleid ist schon fertig, sie selbst hat es sich gemacht, ungeachtet des Geschwätzes, dass die Braut unglücklich wird, die selbst das Kleid zum Hochzeitstage sich fertigt. So wird die letzte Partie von Berchtesgaden aus verabredet. Mizi will die schaurig schöne Almbachklamm noch sehen, dann werden die Ringe getauscht. Der Priester segnet den Herzensbund und im zärtlichen Glück soll hierauf dem Vater Rhein entgegengefahren werden. Eine große Gesellschaft brach am Morgen auf nach der wilden Almbachklamm bei Berchtesgaden. Vorsichtig wird auf den schmalen Wegen hart am Felsen emporgestiegen. Tastend schreitet der Fuß zaghaft über die feuchten Holzstiege, immer hinauf und weiter hinein in die grausige Schlucht, durch die in mehreren Fällen der Almbach sich zur Tiefe stürzt, das hoch auf der Gischt spritzt und der Wasserstaub farbig in der Sonne erstrahlt. Der Donner des Wasserfalles übertönt alles, das Wort erstirbt auf der Zunge. Machtlos steht der Mensch in dieser schauerlichen Wildnis dem gewaltigen Naturschauspiele gegenüber. Auch Mizi ist erschüttert und schweigsam geworden. Starr blickt sie in den obersten Kessel. Frost durchschüttelt das zarte Kind. Der Eindruck dieses wilden Naturkampfes ist zu überwältigend. Ängstlich will das Mädchen zurück vom Felsenrand. Der zarte Fuß gleitet am nassen Felsen aus. Ein markerschütternder Schrei gellt in den Donner des Falles. Mizi stürzt. Noch ein entsetzlicher Schrei. Das schaumwütende Wasser hat das Mädchen erfasst. Im Wirbel dreht es das arme Kind. Dann hebt sich die grause, mit Blut vermischte Flut und donnernd stürzt das Wasser mit seinem unglücklichen Opfer klaftertief in den zweiten Kessel. Entsetzen erfasst die Gesellschaft. Wie gelähmt starrt alles in die furchtbare, gähnende Tiefe der Schlucht. Da rafft sich der Bräutigam in die Höhe. Ohne Lieb kein Leben. Er stößt die Freunde zurück, die ihn vom Sprunge in die Tiefe abhalten wollen, die den sicheren Tod bedeutet. Wie rasend rennt er abwärts, einer Gemse gleich erklettert er den Rand des zweiten Kessels, in welchem das Wasser sein Herz lieb an die starren Felswände wirft. Ein Stoßgebet zum Himmel, dass Gott ihm beistehen möge im schrecklichsten Augenblick seines Lebens. Dann springt er ab und saust in mächtigem Sprunge in die Tiefe. Gurgelnd verschlingen die Wasser ihr zweites Opfer. Doch nein, noch ist er bei Besinnung. Wohl fließt Blut vom Kopfe, aber er ist heil geblieben an Händen und Füßen. Da, neues Entsetzen. Die nachstürzenden Wogen des wild empörten Wassers heben das Mädchen an den Rand des Kessels. Noch einige Augenblicke und im neuen Sturz geht es abwärts. Da erfasst mit starkem Arm der Kühne sein Lieb. Hoch hebt er sein Kleinod in die Luft und macht den Sprung hinab in den dritten Kessel. Auch dieser glückt, und hier gelingt es den Männern, beide dem fürchterlichen Wasser zu entreißen. Sorgsam trägt man beide auf den engen Felsenpfaden abwärts. Unten murmelt der besänftigte Bach weiter, als wäre nicht das geringste geschehen. Eilboten holten die Ärzte von Berchtesgaden herbei, welche volle 2 Stunden zu tun hatten, um Mizis Kopfwunden zu vernähen. Mühsam ward das unglückliche Kind ins Leben zurückgerufen. Die erste Frage galt ihm, der sein Leben mutig gewagt, um das ihre zu retten. Ein Dankesblick flog vom Schmerzenslager hinüber zu ihm. Ein Blick voll unendlicher Dankbarkeit und überquellenden Gefühls, dass der wackere Mann zu ihrem Lager hinstürzte und weinend die zerschundenen Hände des Mädchens küsste. Jetzt ward es dem Ärmsten erst so recht klar, in welch furchtbarer Todesgefahr sie sich befunden. Lange währte die Genesung. Aus dem lebensfrohen Mädchen ist dann ein stilles Frauchen geworden, dem die Schrammen im Antlitz für dieses Leben einen Beweis geben, was wahre, echte Liebe vermag.
BR Heimat lesen.
Verhängnisvolle Wartezeit. Punkt 5.20 Uhr wird der Hofseparatzug zur Abreise seiner Majestät des Kaisers bereitstehen, sagte der Stationsvorstand von Mürzzuschlag auf der weltberühmten Semmeringbahn zum Hoffourier, welcher den kaiserlichen Befehl zur Abreise auf heute Nachmittag überbracht hatte. Die Anberaumung der Abfahrt des kaiserlichen Sonderzuges nach Wien musste sorgsam erwogen werden. Die Wahl war kein leichtes Stück Arbeit. Denn heute ist Sonntag, und zwar ein sonnenheller Sommertag, also ein Ausflugstag für die luftbedürftigen Wiener, die in dichten Scharen gleich Heuschrecken den Semmering überfallen und mittels zahlreicher Extrazüge wieder gegen Abend heimbefördert werden wollen. Des Weiteren ist just heute ein Gaufeuerwehrfest in Bruck, zu welchem aus schier jedem Dorf frisch, fromm, fröhlich Freimänner zur Eisenbahn kommen und unter hellen Wackerrufen hin und her fahren. Die fahrplanmäßigen Züge von und nach Triest-Wien wollen selbstverständlich auch dienstlich genau respektiert und behandelt werden. Und desgleichen die langen Güterzüge, die des Orientes Schätze von der blauen Adria ans Donauufer der schönen Kaiserstadt schaffen, während die österreichische Industrie die Südbahn mit Waren aller Art gen Süden belastet. Da heißt es im Betriebsbüro der höchsten Bahnstation am Semmering gehörig aufpassen. Kreuzungen berechnen, Avisi drahten, Stundenpässe kontrollieren und ein Schema aufstellen, damit die Zahlen und Ziffern der wie Ameisen über den überschienten Berg riechenden Züge nicht durcheinander schwirren und dadurch namenloses Unheil heraufbeschworen wird. Und zu alledem noch die Ansage eines kaiserlichen Extrazuges. Schon wollte dem gequälten Stationsvorstand etwas dem Gehege seiner Zähne entfliehen, was nicht gerade ein Ausruf des Entzückens war. Jedoch rechtzeitig ward der ins tönende Wort übergehende Gedanke zurückgedrängt. Der Tagesfahrplan nachgesehen und nachstudiert, wo der Hofzug am besten eingeschaltet werden kann, ohne dass einem vorlaufenden Zug das Schlusssignal eingefahren wird. Der Hoffourier meinte zwar, je früher, desto besser, und fügte geheimnisvoll bei, die eilige Rückfahrt hänge etwas mit schlecht ausgefallener Jagd im Hofjagdreviere zusammen. Früher geht's beim besten Willen nicht, erklärte nach sorgfältigem Studium der Vorstand. Auch ist die Verantwortung zu groß. Majestät würden aber eine frühere Abfertigung des Hofzuges gerne sehen. Geht nicht. Majestät wollen so rasch wie möglich in Wien sein. Ist ganz unmöglich, sonst regnet es zerdrückte Puffer. Der Betriebsbeamte blieb unerschütterlich und mit dem endgültigen Bescheide Abfahrt des Hofseparatzuges um 5.20 Uhr musste sich der Hoffourier zufrieden geben. Gleich darauf spielte der Telegraph mit dem Aviso des kaiserlichen Sonderzuges auf dem Gestänge nach Wien. Die Rückantworten liefen ein. Bahnbedienstete übermittelten an den Führer, Heizer, Wagenwärter und Bremser des Hofzuges den Bereitschaftsbefehl. Die Maschine ward schleunigst geheizt und die Salonwagen nochmals revidiert und geputzt. Zug auf Zug passierte inzwischen die von Reisenden aller Zonen überflutete Station. Und Mürzzuschlag glich einem wahrhaftigen Ameisenhaufen, sodass ein Telegraphist nach einem flüchtigen Ausblick auf den Bahnsteig meinte, heute wurlt es gehörig draußen. In meinem Kopf wurlt es auch, brummte der gehetzte Stationsvorstand, gab wieder das Pfeifensignal, worauf der Stationsdiener das dritte Glockenzeichen läutete. Ein dumpfer Ton des Blechhornes des Zugführers, ein Pfiff und ächzend fuhr der Zug aus dem Bahnhof. Und sofort hinüber und herüber über den langen Bergesrücken. Ist der Hofzug zusammengestellt? Fragt der Vorstand. Eben wird rangiert. Er kommt aufs erste Geleise rückwärts bis zum Brucker Ausfahrtswechsel. Zu Befehl, Herr Vorstand. Ein Bahndiensttelegramm, Herr Vorstand. Ja, wo ist der Kuckuck? Was denn schon wieder? Südbahnhof Wien meldet eingelegten Separatzug ab Wien, daher Kreuzung mit Hofzug in Wiener Neustadt. Heiliger Generaldirektor, muss denn heute alles mit Separatzug fahren? Klein Oschek, melden Sie, Maschine gegen Kreuzung schon in Glocknitz Wasser nehmen. Zu Befehl, Herr Vorstand. Der Betriebstelegraf meldet soeben aus Bruck, Schnellzug Nummer 2, 40 Minuten Verspätung ab Graz, sollen in Mürzzuschlag eingespart und bis Neustadt eingefahren werden. Freilich, nur so zu! Und wütend, dass heute alles gegen die übliche Ordnung geht, nimmt der Vorstand die rote Dienstkappe und schlägt eine über den Dienstbogen kriechende Fliege tot. Herr Vorstand, der Hofzug ist zusammengestellt und steht auf dem befohlenen Gleise. Gut, muss dort warten bis Punkt 5.20 Uhr. Herr Vorstand, wollen den Lokalzug nach Wien ablassen. Ein Blick auf die Uhr, die Dienstkappe aufsetzen und hinausstürmen ist eins. Herr Vorstand, Seine Majestät sind eben angefahren. Jetzt muss ich zunächst den Lokalzug abfertigen, brummt in kochender Aufregung der arme Vorstand. Der Stundenpass in Ordnung, ja? Ab! Der Zug fährt gegen Wien ab. Da ist auch schon der Flügeladjutant. Seine Majestät wünschen sofort abzureisen. Bedauere, unmöglich. Der Hofzug wird Punkt 5.20 Uhr abgehen. Gegenseitige sehr kühle Verbeugung und jeder geht seines Weges. Herr Vorstand, zum Teufel, was denn schon wieder? Bruck meldet kolossalen Zudrang von Feuerwehrleuten. Zug muss geteilt werden. Der Triester Zweier kommt dazwischen gelegt. O du heiliges Flügelrad, jetzt kollidiert mir alles auch noch mit dem Hofzug. Ewig schade, dass wir bei dem Durcheinander das Doppelgeleise haben. Einfach müsste das ja heute herrlich werden. Eben schlägt die Uhr 16:45. Draußen steht eine große Volksmenge und begafft die kaiserlichen Salonwagen. Auf dem Perron wurdelt es schon wieder. Der zweite Lokalzug soll abgehen. Plötzlich weicht alles zur Seite. Seine Majestät kommt im Jagdkostüm heran, in direkter Richtung auf den Stationsvorstand, der stramm salutierend vor dem Kaiser stehen bleibt. Scharf klingt die kaiserliche Frage, kann ich jetzt fahren? Und ebenso bestimmt lautet die dienstliche Antwort, nein, Majestät. Unwillig dreht sich der Monarch um und kehrt zu seiner Suite zurück. Lokalzug ab Richtung Wien, Güterzug ab Bruck. Die elektrische Glocke bimmelt. Das Signal eines von Süden kommenden Zuges ist da. Der letzte Vergnügungszug ist ab Wien via Glocknitz zur Höhe heraufgekeucht und bringt die Ausflügler, welche den Sonntagabend und die Nacht auf dem Semmering verbringen wollen. Alles grüßt ehrfurchtsvoll und doch mit sichtlicher Herzlichkeit den Kaiser, der gleich anderen Sterblichen auf den Abgang des Zuges warten muss. Wohl dank, Majestät, freundlich, aber über seinem Antlitz liegt ein Schatten des Missmutes, eines sichtbaren Ärgers. Herr Vorstand, der Wechselwärter am Spitaler Ausfahrtswechsel ist unwohl geworden. Er soll seine Frau Dienst machen, Meier. Kontrollieren Sie den Wechsel, ich habe keine Aushilfe und augenblicklich keine Zeit. Die Stationsuhr schlägt die fünfte Stunde. Jetzt scheint die Geduld des Kaisers erschöpft. Begleitet von der ganzen Suite geht Majestät nun auf den fortwährend befehlgebenden Vorstand zu und fragt mit schrill klingender Stimme, die die kaiserliche Ungnade wetterleuchtet, »Wo ist mein Zug? Lassen Sie sofort abfahren!« Majestät halten zu Gnaden, der Hofzug bleibt hier bis Punkt 5.20 Uhr. »Das ist stark«, murmelte der Kaiser und wendet sich zu seinen Begleitern. »Meine Herren, wir sind hier anscheinend willenlos geworden und müssen warten, bis es jenem Herrn gefällig ist, uns weiter zu befördern.« Endlich rückt der Zeiger vor. 5:15 Uhr schlägt die Uhr. »Hofzug vorfahren, Schlag aufmachen.« Jetzt geht der Vorstand selbst auf seine Majestät zu, in strammster Dienstlichkeit. »Majestät, ich melde gehorsamst, der Hofzug steht bereit und geht in 5 Minuten ab.« Eine leichte Handbewegung gegen den in Ungnade gefallenen Bahnbeamten, dann nimmt seine Majestät mit Gefolge im Zuge Platz. 5:20 Uhr. Zug ab. Salutierend lässt der Vorstand den Hofzug vorüberfahren. Niemand im Zuge nimmt von ihm Notiz. Hofzug ab, meldet der Telegraf nach Spital. So Gottlob, den Hofzug werden wir los, atmet erleichtert der Vorstand auf. Dann ging's an die übrige Arbeit. Dass er in Ungnade bei Majestät gefallen ist, weiß der Vorstand selber recht gut. Und im gesamten Stationspersonale wurde die Schreckenskunde weitergeflüstert. Die Kondukteure erzählen sich die Neuigkeit bei allen Stationskreuzungen in fliegender Hast. Innerhalb wenigen Stunden weiß die ganze Bahnwelt von Wien bis nach Triest den Vorfall. Im Hofzug zog sich Majestät sofort in den Salon zurück und blieb allein. Sinnend sah der Kaiser hinaus in die vom Abendsonnenschein verklärte schöne Gegend. Und zwar saß der Herrscher just an der Seite des zweiten Schienenstranges, auf welchem in kurzen Zeitabständen Zug auf Zug entgegenfuhr, keuchend, pustend, dröhnend den Semmering aufwärts, indes der Hofzug scharf gebremst zu Tal rasselte. Der enorme Verkehr fiel dem Kaiser auf, und bald brachte er das Verhalten des Mürzzuschlager Bahnbeamten in Verbindung mit dem auffallend starken Zugverkehr. Am nächsten Tage ward dem Stationsvorstand von Mürzzuschlag durch die Direktion in Wien der ihm von seiner Majestät verliehene Franz-Josef-Orden zugemittelt, nebst einer allerhöchsten Anerkennung für sein vollständig korrektes Verhalten bei Ablassung des kaiserlichen Hofzuges.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.